Stellt euch mal vor, dass zu uns ins relativ kleine Landau ein ganz, ganz, ganz bekannter Prediger kommt. Ein Mensch, der international bekannt ist. So eine richtige geistliche Autorität. Und er kommt zu uns nach Landau und wir haben eingeladen die gesamte Pfalz. Und es kommen Menschen in Massen herbei. Und wir haben eine Kongresshalle angemietet und die ist rappelvoll. Und dann kommt dieser Prediger, rückt noch seine Krawatte zurecht, tritt ans Rednerpult und dann beginnt er seine Rede. Folgendermaßen. Eine Hausfrau geht in einen Supermarkt und begibt sich in die Frischwarenabteilung. Und dort findet sie Pfirsiche, aber die sind noch etwas fest. Auch Bananen, die sind schon ein bisschen braun. Tomaten, die sind gut, aber leider werden sie gerade weggekauft. Und zum Glück gibt es noch Äpfel, die sind gut. Die Frau nimmt von diesen Äpfeln, kauft sie, fährt nach Hause. Und dann Schluss. Der Prediger nimmt seinen Hut, nimmt seinen Mantel, tritt ab von der Bühne und reist ab. Und die Menge ist mehr als erstaunt. Und unser Text heute ist das Gleichnis vom Seemann. Ein recht bekanntes Gleichnis. Viele von uns haben vielleicht schon mal davon gehört. Auch wenn es für dich neu ist, das macht gar nichts. Es findet sich in den vier Evangelien in dreien davon. Im Lukas-Evangelium, im Markus- und Matthäus-Evangelium. Wir lesen heute Passagen aus verschiedenen Evangelien. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis zu einem Zeitpunkt, wo er schon sehr, 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 sehr populär war. In den vorausgegangenen Kapiteln ist die Rede davon, wie Jesus zu der Menschenmenge gepredigt hat. Und die Leute, die waren verblüfft über solch eine Tiefe in der Predigt, über solche göttliche Vollmacht. Jesus hatte auch schon in den vorigen Kapiteln Kranke geheilt, Menschen mit allen möglichen Gebrechen, hoffnungslose Fälle, denen hat er geholfen. Und er hatte seine Jünger schon ausgesendet in die umliegenden Gebiete mit dem Auftrag, ihr sollt das anbrechende Reich Gottes proklamieren. Jesus war sehr bekannt. Und eines Tages macht er sich wieder auf, begibt sich an das Ufer eines Sees und dort warten die Menschen schon auf ihn. Die sind aus allen Orten zusammengeströmt und es ist dermaßen voll, so viele wollen ihn hören und sehen und mit ihm in Kontakt, dass er sich gar nicht bewegen kann und auf ein Boot klettert und vom Wasser aus zu den Menschen spricht. Und das wollen wir uns mal anhören, was Jesus dort erzählt. Er spricht: Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Auf den ersten Blick eine ganz alltägliche Betrachtung. Jesus erzählt von einem Bauern, der seine Arbeit macht, ganz normal, wie man das gemacht hat. Und dann ist erstmal Schluss. Und ich stelle mir so vor, wie so in der Menschenmenge so ein allgemeines Raunen beginnt und die Leute sich etwas verwirrt und ratlos anschauen. Und auch die Jünger, die Jesus umgeben, die versuchen sich das nicht anmerken zu lassen. Aber eigentlich verstehen sie gerade auch nicht sehr viel mehr. Und sie sind richtig erleichtert, als Jesus dann das Zeichen gibt: Leute, wir ziehen weiter. Und dann ziehen sie weiter von Ort zu Ort. Und wir, zugegebenermaßen, sind jetzt auch ein bisschen verblüfft und erstaunt, denken sich, ja, wir haben eigentlich mehr erwartet. Wenn Gott ein Gleichnis gibt, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann doch eigentlich, um uns so eine Art Erleuchtung zu schenken. Ein Durchblick. Irgendwas Schwieriges. Was von Gottes Reich, irgendwas von etwas, was gar nicht, was in der Zukunft liegt, irgendetwas über Gottes Wesen, über Gottes Art, wo wir sagen, wir können Gott nicht sehen, aber möchten ihn mehr begreifen. Und dann kommt so ein Gleichnis, ein Anschauungsbeispiel aus der Natur, aus unserem Leben, und auf einmal merken wir, okay, jetzt blicken wir es, jetzt verstehen wir es. Und wir sind erschrocken, wenn wir merken, das ist hier an diesem Ort, zu dieser Zeit, nicht Gottes Intention gewesen. Nein, durchaus nicht. Die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer, die verstehen das Gesagte in dieser Situation nicht. Und die Geschichte geht weiter. Als die 12, die Jünger Jesu und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, als sie weitergezogen waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort: Dies Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Erschrecken wir noch mal ein bisschen mehr. Meister, warum redest du in Gleichnissen? Fragen die Jünger. Ehrlich gesagt, wir können uns nicht so richtig vorstellen, dass ob irgendjemand deine Predigt eben verstanden hat. Wir haben auch so unsere Mühe damit. Und bevor Jesus ihn dann im Fortgang des Textes das Gleichnis auslegt und erklärt, macht da so ein Intermezzo, eine Zäsur und redet auf einmal von göttlichem Gericht. Jesus zitiert hier den Propheten Jesaja. Im Buch Jesaja heißt es: Und Gott sprach zu seinem Propheten Jesaja: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht, verstocke das Herz dieses Volkes und lass die Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Warum machst du das, Gott? Hier waren Menschen zusammengekommen, wo sich eigentlich auch etwas erfüllt, was im Propheten Amos gesagt wird. Siehe, sagt Gott, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, vom Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Hier ist so viel Menschenauflauf, so viele Menschen, die offenkundig Durst haben. Und Jesus spricht zu ihnen und sie hören es nicht, sie verstehen es nicht, sie sehen es nicht. Und Jesus zieht weiter. Der Hintergrund ist die Vorgeschichte. Wenn wir im Alten Testament lesen, wie die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, den Juden, aussieht, dann ist das wie eine zwischenmenschliche Beziehung, und zwar eine krisenreiche zwischenmenschliche Beziehung mit Höhen und mit Tiefen. Es ist wie ein Bräutigam, der um eine Braut wirbt, eine tiefe Liebe zur Braut hat. Aber die Braut, die ist begeistert, dann mal wieder nicht, dann entfernt sie sich, dann liebäugelt sie mit anderen Männern, ist sich gar nicht so sicher, ob es ihr Bräutigam ist. Eine Beziehungskrise nach der anderen im Alten Testament. Und Gott kommt an einen Punkt, wo er sagt, ihr habt die Beziehung zu mir so oft ausgeschlagen, es ist der Punkt gekommen, wo ihr leer ausgeht. Und darüber erschrecken wir. Wir denken uns, wie kann es sein, Gott, dass du die größte Rettungsaktion des Universums startest und das Teuerste und das Liebste, deinen einzigen Sohn, nicht den kleinen Däumling, den unbedeutenden Kleinen, sondern deinen einzigen Sohn, deinen eigenen Sohn sendest du und setzt alle Hebel in Bewegung. Du müsstest doch auch was dafür tun, alle Hebel in Bewegung setzen, dass alle diese Botschaft verstehen. Und wir sehen hier an dieser Station, dass Gott irgendwie anders handelt. Nicht irgendwie, Gott handelt souverän anders. Gott handelt souverän zu seinem Zeitpunkt, souverän nach seiner göttlichen Ordnung, souverän nach seiner göttlichen Weise. Und das überfordert uns ganz stark, auch uns heute als Hörer. Es kann uns nur überfordern, weil wir diese Dinge, dass Gott Gnade anbietet, dass Jesus zu den Leuten predigt und die Leute ihn auch deshalb suchen, weil sie Durst haben nach Gottes Gnade. Und zugleich predigt er Gericht und stößt die Leute ab. Das kann uns nur überfordern. Die Wege von Gottes Gnade sind manchmal was ganz Außerordentliches. Das kriegen wir mit unseren Vorstellungen von Ordnung, mit unserer systematischen Theologie nicht so aufgedröselt, wie wir das schulgebildete Leute gerne hätten. Jesus offenbart in diesem Gleichnis ein göttliches Gericht an Menschen aus seinem jüdischen Volk und zugleich wirbt er um die Herzen von Menschen und bietet göttliche Gnade an. Aber die Botschaft hat auch noch eine eindringliche Botschaft an uns heute. Und das sind zwei Dinge, die ich finde. Wir begreifen, dass die Beziehung zu Gott, das ist was Lebendiges. Und das ist etwas Lebendiges, was sich, wie es im Leben ist, entwickeln muss. Und zwar entwickeln bedeutet, dass wir das Menschen als Menschen nicht machen können. Das muss sich aus dem Beziehungsleben mit Gott heraus entwickeln. Wir können das nicht organisieren als Menschen. Wir können das nicht arrangieren. Wir können das nicht spirituell, meditativ einüben. Und wir können schon gar nicht abrufen, die Beziehung zu Gott. Sondern hier gibt es so ein göttliches Momentum, einen göttlichen Moment, eine Sternstunde, wo Gott etwas zum Leben erweckt. Und wir können diesen Moment, dieses Momentum nicht beliebig abrufen, wie so eine Dropbox, wo wir sagen können, hier ist ein Dokument im Internet und wir ziehen das runter, wann es uns passt, morgens oder nachmittags oder nachts um drei. Gott hat seine Sternstunden mit uns Menschen. Es ist wie eine Schwangerschaft und eine Geburt. Es ist ja faszinierend. Eine Frau erwartet ein Kind und Gynäkologin oder Gynäkologe machen viel Ultraschall, alles wird organisiert. Aber keiner weiß, in welcher Stunde das Baby kommt. Man hat errechnete Geburtstermine und man kann alles Mögliche messen, aber kein Mensch weiß es. Gott schenkt die Stunde, die Sekunde der Geburt, die Sekunde des ersten Lebensschreis. Und so ist es auch bei einer Geburt, bei einem geistlichen Leben. Da gibt es diese Sternstunden Gottes und die müssen wir erkennen. Die müssen wir auch ergreifen, wenn sie da sind. Die dürfen wir nicht auf die lange Bank stellen. Dafür dürfen wir nicht sagen, Gott, das hat Zeit bis in ein paar Wochen. Und das andere ist, dass wir uns einmal nochmal verinnerlichen, wenn wir merken, dass Gott eine Beziehung zu uns baut, etwas entwickelt, dass wir nicht versuchen, diese Beziehung zu organisieren. Wir können das nicht arrangieren. Die Liebe zu Gott, die muss sich finden und die wird sich finden. Wenn du Gottes Initiative in deinem Leben erkennst, dann greif zu und mach das mit ihm fest. Jesus gibt uns ein sehr lebendiges Beispiel für diese lebendige Beziehung und zwar spricht er von einem Samenkorn. Ein Samenkorn, die bestimmt habt ihr als Eltern oder als, wenn ihr irgendwie mit Kindern arbeitet, in Schule oder Kindergarten, so etwas schon mal gemacht, diese Experimente. Man sät mit Kindern Kresse an und guckt, was braucht dieses Samenkorn, damit was wird. Und Jesus gibt uns so ein Beispiel, so ein Samenkorn, wo wir beobachten können. Ein Beispiel zum Zuschauen, wie sich Leben entwickelt. Jesus analysiert die Lebensbedingungen, unter denen sich Leben, eine Beziehung mit Gott wirklich entwickeln kann. Jesus erklärt das Gleichnis. Und er stellt so eine Art Herzensdiagnose. Und warum stellt man eine Diagnose? Nicht, um danach sich ernüchtert hinzusetzen und zu sagen, oh weia, jetzt habe ich diese Diagnose, sondern um dann Schritte zu gehen und zu erkennen, so steht es mit mir, so bin ich dran, also ist jetzt das zu tun. Jesus stellt so eine Herzensdiagnose. Er sagt, das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt, nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzel. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen ist es jedoch wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Die Saat ist das Wort Gottes. Gottes Wort ist der Ausgangspunkt für ein Leben mit Gott und Ausgangspunkt für Leben überhaupt. Bevor Jesus öffentlich auftritt, damals in Israel, erlebt er harte 40 Tage in einer Wüste und überwindet dort Versuchungen. Und in dem Zusammenhang sagt er, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Gott gebraucht sein Wort und Gott ist das Wort. Jesus Christus ist das Wort. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott sendet sein Wort, Gott sieht sich selbst. Gott, das lebendige Wort, sieht sich selbst, indem er als Sohn Gottes in die Welt kommt. Wir sehen, dieses Samenkorn, das ist Gottes Initiative. Gottes Initiative, eine verloren gegangene Beziehung, eine krisengeschüttelte Beziehung zwischen Mensch und Gott neu zu gründen, neu zu wirken, neu anzulegen. Und Gottes Saatgut, Gottes Wort ist nur seine Idee. Da braucht auch nichts hinzugefügt werden. Ist seine Konzeption, ist sein Patent, ist sein Eigentum. Und obwohl es so viel Kraft hat und so genial ist und so ewig ist, kommt es zu uns Menschen nicht mit einer zwingenden Härte. Gott zwingt uns nicht unter sein Wort, sondern er bietet uns sein Wort an und wir können dem Wort Gottes als Menschen auch widerstehen. Gottes Wort wird ausgesät vom Seemann. Wer ist der Seemann? Hier in dem Gleichnis ist Jesus selbst, redet von sich selbst. Im Alten Testament war es Gott, der Herr, der Vater, der gesprochen hat. Und heute sind es Jüngerinnen und Jünger, die Leute von Jesus, die unterwegs sind und sein Evangelium sagen. Und dieses Saatgut ist millionenfach da. Es gibt, würde ich sagen, unzählige, viele Bibelübersetzungen in allen Sprachen, so viel Material im medialen Bereich. Das Saatgut ist reichlich da und es wird reichlich gestreut von den Leuten Jesu. Was passiert mit dem ausgesäten Wort? Und da wird es spannend. Jesus analysiert hier die Lebensbedingungen, unter denen sich eine Beziehung zwischen Gott und Menschen entwickeln kann. Und das Gleichnis ist bekannt unter der Überschrift ein vielfältiges, vierlei Ackerfeld. Dort entwickelt Jesus so eine Art Typologie des menschlichen Herzens. Der Acker ist das Herz des Menschen. Und es gibt vier verschiedene Sorten von Äckern, vier verschiedene Sorten von Böden. Das heißt, es gibt vier grundlegende Grundtypen, Herzenshaltung, Herzenseinstellungen, die entscheidend sind dafür, ob und wie sich eine Beziehung zwischen Mensch und Gott entwickelt. Jesus sagt, es geht um die Diagnose unserer Herzen. Es geht um die Einstellung unserer Herzen mehr als um die Umweltbedingungen, die uns umgeben. Das ist zum einen die Saat, die auf den Weg fällt. Gottes Wort prallt am Herzen des Menschen ab. Gottes Initiative wird völlig verkannt, abgelehnt, zertreten, gefressen. Es geht verloren, nichts Gutes bleibt. Das ist schmerzlich, aber eindeutig. Und uns fallen Leute ein, aus der Bibel, aus den Evangelien, die offenbar diesem Typ entsprechen. Da gibt es eine Szene, wo eine ganze Gruppe von großer Volksmenge mit Jesus diskutiert. Und diese Widersacher Jesu unter den religiösen Juden sagen zu ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams. Abraham ist unser Vater. Und Jesus antwortet: Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben? Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Gottes Wort prallt ab. Gottes Initiative wird verkannt und abgelehnt. Manchmal auf ganz kurzem Weg, da versucht man eine liebevolle Brücke zu bauen, jemand einzuladen und kriegt gesagt, ich bin nicht religiös, ich bin Atheist, ist vielleicht gar kein Atheist. Ich bin Buddhist, ist vielleicht gar kein Buddhist. Ich bin Katholik, ist vielleicht gar kein Katholik. Ich bin Moslem, vielleicht noch nicht mal das. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe meine eigenen Prioritäten. Ich habe mein eigenes persönliches Lebenskonzept. Ich habe meine eigene Autonomie. Und das steht so hoch, da lasse ich nicht ran. Da ist auch Saatgut, das fällt auf felsigem Boden. Und das geht auf. Da wächst was empor. Sieht gut aus. Aber es hält nicht an. Jesus beschreibt Charaktere, die sich schnell, fröhlich, gut begeistern für eine Sache. Besonders dann, wenn es ihren momentanen Interessen entspricht. Ihren momentanen Interessen. Aber sie halten sich den Weg für Lebensinitiativen gerne offen. Sie sind in ihrem Bindungsverhalten sprunghaft. Sie haben wenig Standfestigkeit, wenig Rückgrat, wenn sich Widerstände ergeben. Jesus nennt sie wetterwendisch. Menschen, die sich nach dem Wind drehen, wo die Beziehung zu Gott wenig Tiefgang hat, wo wenig Tiefgang in Beziehung gesucht wird, wo man sehr im Moment lebt und einen weiteren Blick, eine weitere Lebensperspektive fürs eigene Leben gar nicht an sich heranlässt. Wir denken vielleicht in den Evangelien an die Aussätzigen. Da gab es Menschen, die waren von einer verderblichen, furchtbaren Erkrankung belastet und die kommen verzweifelt zu Jesus, weil ihnen keiner helfen konnte. Und Jesus sieht sie an und heilt sie und sie ziehen fröhlich ihres Weges und vergessen Jesus. Und Jesus stellt seinen Jüngern die Frage, wo sind die Leute? Die sind doch zu mir gekommen. Ich habe sie ernst genommen, ich habe ihnen geholfen. Wo sind die hin? Ich habe sie nie wieder gesehen. Unsicheres Bindungsverhalten, wenig Tiefgang in Beziehung, wenig Weitblick, wenig Lebensperspektive. Und dann ist da noch die Saat, die unter die Dornen fällt. Auch die macht einen guten Start, wenn da nicht die Dornen noch wären. Die Dornen stehen, sagt Jesus, für die Sorgen des Lebens. für etwas, was häufig verbunden ist mit unseren Freuden, mit Reichtum. Und das führt dazu, dass der Weg mit Jesus allmählich, vielleicht fast unmerklich, zu so einem Nebengleis wird. Das Resultat ist, dass der Glauben nicht unbedingt stirbt, aber dass keine Frucht entsteht, dass die Frucht fehlt und dass die Tiefe in der Beziehung zum himmlischen Vater verflacht. Und nach einer Weile lässt sich vielleicht gar nicht mehr erkennen, dass ein Mensch überhaupt Christ ist, überhaupt mit Jesus lebt. In den Evangelien ist einmal davon die Rede, dass Jesus einem reichen jungen Mann begegnet, dem sogenannten reichen Jüngling. Und der steht genau in diesem Spannungsfeld, dass er sich überlegt, soll ich Jesus folgen oder vielleicht doch nicht. Und er entscheidet sich in dieser Situation, seine Sicherheit, seine Anerkennung des Lebens, seinen Halt des Lebens dort zu belassen, wo er ihn bisher gefunden hat. Bei seinem Besitz, bei seinen Freunden, bei seiner Stelle, bei seiner gesellschaftlichen Position. Und Jesus geht weiter. Vielleicht ist es der Punkt, der uns heute hier auch am meisten herausfordert in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, dass wir dazu neigen, unser Vertrauen sehr in die sichtbaren Lebenssicherheiten zu setzen, in unsere konkreten materiellen Lebenspläne, in unsere konkreten freundschaftlichen Beziehungen, dass wir sagen, das gibt mir Halt, das ist meine Sicherheit und dass Gott nur so episodisch eine Rolle spielt. Dass unser Vertrauen vielleicht auch durch vorausgegangene Krisen, die wir mit Gott hatten, dass unser Vertrauen uns abhanden gekommen ist. Und dass wir, die wir als Menschen alle, jeder Mensch, Sicherheit sucht, Sicherheit braucht, diese Sicherheit außerhalb von Gott suchen. Und dann ist da noch der vierte Boden. Bei den anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, sie lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ich habe mir die Frage gestellt, Gott, ich gucke mir dieses Ackerfeld an und ich bin irgendwie frustriert und sage, Gott, warum siehst du diesen teuren, kostbaren Samen so verschwenderisch? Bist du nicht total frustriert, wenn du dir das von oben her anschaust? Und Jesus macht deutlich, dass Gott nicht darauf schaut, auf den Verlust, sondern auf den Gewinn, auf die Frucht. Und Gott geht so souverän daran. Gott weiß, dass die Frucht kommt. Gott weiß, dass der Gewinn da sein wird. Schon im Alten Testament sagt er, ich weiß, dass mein Wort nicht leer zurückkommt. Es ist undenkbar, dass mein Wort leer zurückkommt. Es wird Gewinn da sein. Und dieser Gewinn, der wird so großartig sein. Es bedeutet mir so unendlich viel, wenn Menschen durch Jesus, durch das konkrete Erfahren von Gottes Gnade zu Kindern Gottes werden. Das ist etwas Bleibendes, das ist etwas Ewiges, das ist etwas zum Jubeln, das ist mir so kostbar, so wertvoll, dass ich immer weiter verschwenderisch sehen will. Ich will ein Gott sein, der großzügig sieht, verschwenderisch sieht. Ich möchte meine Liebe breit ausstreuen, weil mir die Frucht so unendlich kostbar ist. Diese Sicht, die wünsche ich mir noch viel stärker in meinem Herzen. Wir können dieses Gleichnis total verkennen. Und das habe ich früher gemacht. Weil ich dachte, das ist ganz einfach. Ich schaue mich so rum, ich bin in Kontakt mit Menschen und dann sage ich, ah, das ist so eher der Wegtyp und das ist der Dorntyp und da ist so der Felsentyp und jetzt verstehe ich es auch, warum die so sind, wie sie sind. Und das ist überhaupt nicht Gottes Intention. Das ist überhaupt nicht Gottes Intention. Jesus spricht uns sehr, sehr persönlich an und sagt, alle diese vier Böden, alle vier, der Weg, die Dorn, felsiger Untergrund, der fruchtbare Boden, das ist alles komplett abgebildet in deinem und meinem Herzen. Das ist alles da. Wenn du 10 Jahre mit Jesus lebst, wenn du 30 Jahre mit Jesus lebst, wenn du 50 Jahre mit Jesus lebst, diese vier Böden, die sind da in deinem Herzen. Das ist ein Dilemma, das ist da, das ist präsent. Und insofern möchte Jesus hier auch in unserem Leben werben, ringen, kämpfen darum, dass dieses wunderbare göttliche Potenzial, diese enorme göttliche Kraft, die in seinem Samenkorn ist, dass die zur Geltung kommt in deinem Leben und in meinem Leben. Jesus ringt darum. Werde ein fruchtbarer Boden für Gottes Wort. Wenn man schon lange mit Jesus unterwegs ist, hat das Vorteile. Es ist wie mit einem Gärtner. Ich habe das vor einem Jahr so ein bisschen begonnen. Ich habe also keinen grünen Daumen, muss ich wirklich sagen. Und ich mache da aber doch noch weiter. Ich hoffe, dass ich Jahr für Jahr so ein bisschen lerne. Aber ich kenne ein paar erfahrene Leute und die wissen genau, wie es zu machen ist. Die haben die gleichen Probleme wie ich. Der Garten muss bewässert werden. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass die Schnecken nicht alles auffressen. Man muss dafür sorgen, dass das Unkraut, das ist ja für einen Laien gar nicht so einfach zu unterscheiden, ist es jetzt Unkraut oder ist das gesät oder so, dass das Richtige rauszupft und so. Und wenn man ein erfahrener Gärtner ist, dann weiß man das irgendwann. Dann weiß man, was man machen muss, um einen fruchtbaren Boden zu haben, damit das auch was draus wird. Und das ist ein großer Schatz, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs wirst. Du hast die Möglichkeit, eine erfahrene Gärtnerin zu werden, ein erfahrener Gärtner und mit daran zu arbeiten, fruchtbarer Boden für Gott zu werden. Was mir noch wichtig ist zu sagen, Jesus möchte ja gar nicht vordergründig unsere Anerkennung, unsere Begeisterung für ihn. Jesus hat immer was anderes gesucht, ernsthaften Glauben. Und das bedeutet auch die Bereitschaft, sich Gott zu überlassen und Lebensinhalte auf den Prüfstand zu stellen und auch manches auszusortieren, wie im Garten, auf dem Kompost. Manches muss sterben und bietet dann eine Lebensgrundlage für was wirklich Gutes, Neues. Mach dir Mut, dort an deinem fruchtbaren Boden zu ackern. Vielleicht ist jetzt in den Sommerferien ein bisschen mehr Zeit. Und es ist mal drin, dass du einen Spaziergang mit Gott machst und ihm einfach mal dein Lebensmodell erklärst und sagst, Gott, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt und so sieht mein Leben aus und so sehe ich das. Das mache ich jetzt und das denke ich und das fühle ich und das ist meine Sicht auf dich. Und jetzt widerleg mich. Jetzt zeig mir, wo ich falsch stehe, wo ich dich brauche, wo ich dich neu erkennen muss. Ich mache dir total Mut, so vielleicht einfach mal so einen Gebetsspaziergang mit Gott zu machen und ihm das hinzulegen. Ich liebe solche Zeiten. Die sind total wichtig für mich. Und ich denke, dieses Gleichnis, wir müssen nicht beim Boden bleiben, sondern Jesus wirkt auch darum, dass wir verschwenderische Seefrauen und Seemänner werden. Es ist angebracht, großzügig das Kapital der Saat auszubringen, indem man so großes, göttliches Potenzial an Segen bereitsteht. Ich würde gerne noch mit uns beten am Ende der Predigt. Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, wir wollen dir zuallererst bekennen, dass uns so ein Gleichnis auch trifft und betroffen macht. Und wir merken, dass wir Menschen in unserem Herzen kein so guter Boden sind. Dass wir so schnell so resistent sind gegen dein Wort, gegen deine Saat und anfällig sind für Krankheit. Danke, dass du trotzdem unablässig weiter verschwenderisch sehst, dass dein Wort weiter gesät wird und dass du als wirklich erfahrener Gärtner an unserem Herzen weiter arbeitest. Wir wollen dich darum bitten, für dich ein fruchtbarer Boden zu werden und auch in deine Fußstapfen zu treten, verschwenderische Seemänner zu werden. Amen.